Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Polen schafft die umstrittene Disziplinarkammer ab und führt eine Kammer für berufliche Verantwortung ein. Ist die Justiz nun wieder unabhängig oder ändert sich kaum mehr als ein Name? Das besprechen wir gleich mit dem Politologen Klaus Bachmann. Außerdem geht's nach Ceuta und Melilla. Dort öffnen die spanischen Exklaven die Grenzen nach Marokko wieder. Und wir blicken in die Niederlande. Da sind die Vorbehalte gegen eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine besonders groß. Jahrelang hat die EU die Auflösung des Rechtsstaats in Polen kritisiert, ohne dass es irgendwelche Folgen hatte. Im Gegenteil. Die PiS-Regierung hat die Unabhängigkeit der Justiz immer weiter eingeschränkt und das Hauptinstrument ist die politisch besetzte Disziplinarkammer, die unliebsame Richter entlassen kann. Jetzt wird genau diese Kammer abgeschafft, Donnerstag beschlossen vom polnischen Parlament. Sollte die EU-Kommission mit dieser Lösung zufrieden sein, heißt das für Polen, es fließt wieder Geld. Denn die Kommission hatte wegen der fehlenden Gewaltenteilung in Polen die Freigabe von 35 Milliarden Euro eingefroren. Ist also wieder alles in Ordnung mit dem Rechtsstaat in Polen? Darüber möchte ich mit Klaus Bachmann sprechen, Politikwissenschaftler an der SWPS-Uni in Warschau. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Bachmann, hat in Polen das Geld gesiegt?
Nein, überhaupt noch nicht. Im Moment ist es nur gelungen, dass sich die PiS-Partei, also die größte Partei der Regierungsmehrheit im Parlament, mit einer kleinen rechtsradikalen Partei, die den Justizminister stellt, geeinigt hat auf eine Veränderung, von der sie hofft, dass sie die Europäische Kommission etwas milder stimmen wird und es ermöglichen wird, einen politischen Kompromiss über ein rechtliches Thema zu finden.
Also kein Richtungswechsel bei der Justiz, sondern nur kosmetische Änderungen?
Ich würde sagen, nicht mal das eigentlich. Die Geschichte ist etwas länger, weil der Europäische Gerichtshof im Hintergrund steht. Und der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil erlassen, oder mehrere Urteile erlassen, deren Umsetzung Ursula von der Leyen zur Bedingung gemacht hat für die Freigabe der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Und das sind im Wesentlichen sind das drei Dinge. Das ist einmal die Auflösung dieser Disziplinarkammer. Die ist jetzt aufgelöst, allerdings erst nur durch das, sagen wir mal, Unterhaus, also durch den Sejm. Der Senat muss dann auch noch zustimmen. Den kann man notfalls, kann den der Sejm überstimmen und dann muss der Präsident das noch unterschreiben, ob er das tut. Sieht so aus, als würde er es tun, aber endgültig wissen kann man es erst, wenn es soweit ist. Und dazu muss es erstmal der Senat noch abstimmen darüber. Also dieser Gesetzgebungsprozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber nehmen wir mal an, er wäre abgeschlossen, dann wäre die wenigstens diese Disziplinarkammer weg. Aber es gibt noch zwei andere Bedingungen, nämlich dass das Disziplinarrecht für Richter reformiert wird, dass es der Regierung nicht mehr möglich ist, Richter, die Urteile fällen, die der Regierung nicht gefallen, anschließend zu verfolgen. Und die bisher aus diesem Grund nicht abgesetzten, aber von der die Richter haben nicht aufgehört, Richter zu sein, aber sie dürfen keine Urteile mehr fällen, sie dürfen keine Prozesse mehr haben und dadurch haben sie weniger Einkommen. Die Richter, denen das bisher passiert ist, die müssen wieder in den vorherigen Stand eingesetzt werden. Das ist die dritte Bedingung und von Bedingung 2 und 3 ist im Moment noch gar nicht die Rede.
Trotzdem spricht ja der EU-Vizepräsident Dombrovskis darüber, dass es eine baldige Lösung mit Polen geben könnte. Wie passt das zusammen?
Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, denn die Kommission hat das ja eigentlich gar nicht in der Hand. Letztendlich steht dahinter ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und selbst wenn die Europäische Kommission nichts tut, dann kann das Europäische Parlament, wo die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass Polen praktisch nichts zu sagen hat, also die polnische Regierung praktisch nichts zu sagen hat, kann die Kommission zwingen, wieder Klage einzureichen und dann landet es wieder vor dem EuGH und dann wissen wir, wie das ausgeht, weil die Richter am EuGH eine sehr klare Haltung zu Recht Staatlichkeit haben und da auch Juristen sind und keine Politiker, die auch irgendwelche Kompromisse machen müssen.
Nun wird also diese Disziplinarkammer, diese erste Bedingung, die wird abgeschafft, ersetzt durch eine Kammer für berufliche Verantwortung. Was ändert sich außer am Namen?
Naja, die Richter, die da drin sitzen, da in dieser Disziplinarkammer, so wie sie bisher war, saßen Richter, die politisch ernannt wurden, also von der Regierung und vom Parlament und von vor allem von einem über einen obersten Justizrat. Das ist eine Institution, die es in vielen Ländern gibt, aber halt in Deutschland nicht. Deshalb ist das meistens ein bisschen schwierig zu erklären. Das ist so eine Art Filter, durch den jeder durch muss, der Richter werden will oder der als Richter weiterkommen will, zum Beispiel in den obersten Gerichtshof, in dieser Disziplinarkammer. Und diese Disziplinarkammer und dieser oberste Justizrat wurde 2017 so reformiert, dass er praktisch nur noch vom Parlament ernannt wird und über die Ernennungen dann der Präsident sozusagen beschließt. Also im Prinzip kann man jetzt sagen, ist die Situation so aufgrund der politischen Lage in Polen, dass der Justizminister und der Präsident bestimmen, wer Richter wird. Und natürlich auch bestimmen, dass jemand, der Richter ist, aber der ihnen nicht gefällt, weil er die falschen Ansichten hat, nicht Richter wird. So, und diese Disziplinarkammer ist über diesen obersten Justizrat besetzt worden. Das ist an sich schon sehr problematisch, weil dadurch ist sie kein unabhängiges Gericht mehr. Und damit ist sie auch keine Instanz mehr, die unabhängig ist, was sowohl vom Europäischen Gerichtshof als auch vom Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg schon mehrfach moniert wurde, dass das keine unabhängigen Richter sind. Und diese unabhängigen Richter werden jetzt aber nicht abgesetzt, sondern die werden verteilt auf den ganzen obersten Gerichtshof. Und dann darf der Präsident wieder Richter aussuchen aus diesem ganzen obersten Gerichtshof, die er da in diese Disziplinarkammer reinsetzt. Und dadurch ist natürlich wieder nicht gewährleistet, dass die Richter unabhängig von der Politik oder beziehungsweise unabhängig von der Regierung urteilen können, weil sie natürlich von denen ausgewählt werden nach politischen Gesichtspunkten. Das heißt, letztendlich ist diese Disziplinarkammer gar nicht aufgelöst, sondern sie wird sozusagen verbessert. Aber die einzelnen Richter, die problematisch sind, können trotzdem da drin landen.
Das heißt, es muss noch sehr viel passieren, um die Gewaltenteilung in Polen wiederherzustellen?
Das ist richtig, ja. Und zwar nicht nur in diesem Bereich und nicht nur im Bereich von diesen drei Bedingungen, weil da steht ja noch viel mehr dahinter. Die drei Bedingungen von Ursula von der Leyen sind ja nur sozusagen die Konsequenz aus einigen Urteilen des EuGH, die bis dahin ergangen sind. Aber inzwischen sind ja noch neue ergangen und Polen sorgt ja auch, oder die polnische Regierung sorgt ja auch ständig dafür, dass wieder neue dazukommen.
Sagt der Politologe Klaus Bachmann, mit ihm sprach ich über die Änderungen in der Justiz, für ihn noch nicht mal kosmetische. Klaus Bachmann von der SWPS-Uni in Warschau war das. Vielen Dank. Wer auf dem Landweg von Afrika in die Europäische Union will, hat nur zwei Möglichkeiten, Ceuta und Melilla, die beiden spanischen Exklaven. Hatte, muss man sagen, denn die Grenzen wurden 2020 wegen Corona dicht gemacht und sie blieben auch geschlossen, und zwar wegen einer schweren diplomatischen Krise zwischen Spanien und Marokko. Genauer gesagt, wegen der marokkanischen Politik in der Westsahara. Jetzt hat Madrid bei dem Thema eine 180-Grad-Wende vollzogen, ist auf Rabat zugegangen und die Grenzen werden wieder geöffnet. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Die ersten Gruppen konnten schon vor zwei Wochen wieder von der einen auf die andere Seite reisen. Marokkanerinnen und Marokkaner mit Visum oder Pass für den Schengen-Raum. Nach zwei Jahren geschlossener Grenze für viele ein großes Fest. Ein schönes Abendessen mit Freunden, der Familie und gutem marokkanischem Fisch. Spanien hatte 200 Beamte zur Verstärkung in die Exklaven geschickt. Auch Drohnen sollten helfen, die Grenze zu überwachen. Nennenswerte Probleme gab es keine. Jetzt sollen auch diejenigen, die nur ein Arbeitsvisum haben, wieder nach Ceuta und Melilla dürfen. Möglich wurde der Neustart durch einen unerwarteten Schritt von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Eine starke, zeitgemäße Beziehung, die territoriale Integrität beider Nationen garantiert. Mit der territorialen Integrität ist nämlich eine 180-Grad-Wendung Spaniens gemeint, was die Westsahara angeht. Bisher war die ehemalige Kolonialmacht Verfechter eines Referendums über die Zukunft des Gebiets an der afrikanischen Westküste zwischen Marokko und Mauretanien. So wie es von den Vereinten Nationen seit Jahrzehnten gefordert ist. Jetzt stimmt Spanien dem zu, was aus marokkanischer Sicht territoriale Integrität bedeutet, einer Autonomielösung. Ergebnis diplomatischer Verhandlungen, sagen manche Experten. Ergebnis marokkanischer Erpressung, sagen andere. Zum Beispiel der Gesandte der Westsahara-Befreiungsorganisation Polisario in Spanien, Abdullah Arabi. Diese Erklärungen sind der Preis, den Spanien zahlt, um die Beziehungen zu Marokko wiederherzustellen. Denn Marokko gilt auch als Türsteher an der EU-Außengrenze. In umstrittener Zusammenarbeit verhindern marokkanische Sicherheitskräfte, dass Migranten nach Ceuta oder Melilla kommen, dass sie über die Meerenge von Gibraltar fahren oder zu den Kanaren aufbrechen. Marokko hat das immer wieder als Druckmittel genutzt, um finanzielle Unterstützung durch die EU zu bekommen. Eine völlig neue Qualität nahm es allerdings an, als Marokko vor einem Jahr die Kontrollen in Ceuta für 2 Tage komplett einstellte. 12.000 Menschen gelangten damals in die Exklave. Auslöser war, dass der Chef der Polisario in einem Krankenhaus in Spanien behandelt wurde. Praktisch zur gleichen Zeit rief Marokko auch seine Botschafterin aus Deutschland zu Konsultationen nach Rabat, ebenfalls wegen dessen Haltung im Westsahara-Konflikt. Inzwischen nennen Deutschland und Spanien die Autonomie für die Westsahara eine vorstellbare Lösung des Konflikts. Dafür, dass darüber lange hinter den Kulissen verhandelt worden ist, spricht nach Ansicht mancher Beobachter eine Aussage des marokkanischen Königs Mohammed VI. Im August. Man wolle mit der spanischen Regierung zusammenarbeiten, um eine so wörtlich beispiellose Phase in den Beziehungen einzuleiten. Basierend auf Vertrauen, Transparenz, gegenseitiger Rücksichtnahme und Einhaltung von Zusagen. Westsahara gegen Ruhe in Ceuta und Melilla. Der Präsident des europäischen Stadtstaates Ceuta auf dem afrikanischen Kontinent, Juan Jesus Vivas, ist zufrieden. Dass Marokko unsere Souveränität und die territoriale Einheit respektiert, ist ein fundamentaler Aspekt. Für die Sahrauis in der Westsahara ist die neue Ära in den Beziehungen zwischen Spanien und Marokko ein Schlag ins Gesicht. Für Spanien ist sie vielleicht das Ende eines zähen politischen Dauerkonfliktes mit dem nordafrikanischen Königreich, der auch für die Wirtschaft beider Länder schädlich war. Bleibt offen, ob die Regierung Sanchez die Parlamentswahlen im kommenden Jahr übersteht und ob eine mögliche rechtskonservative Koalition die Westsahara-Politik Spaniens erneut revidieren würde. Einiges spricht dafür, dass es so kommen könnte. In Umfragen haben die Konservativen stark aufgeholt, während der linke Koalitionspartner der Sozialisten, Unidas Podemos, immer mehr an Zustimmung verliert.
Spanien öffnet die Grenzen nach Marokko wieder, Reinhard Spiegelhauer berichtete. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU haben heute auf ihrem Sondergipfel zur Ukraine gleich 2 zentrale Fragen zu klären. Gibt es eine Einigung auf ein Ölembargo der gesamten Europäischen Union, und zwar inklusive Ungarn? Und soll die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen? Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da große Erwartungen geweckt. Sie gehören zu uns und wir wollen sie drinnen haben, sagte sie. Und lässt im Eiltempo seitdem die Beitrittsreife des Landes untersuchen. Doch jetzt, kurz bevor ihre Untersuchung vorliegt, wird massiv auf die Bremse getreten, vor allem von Frankreich und den Niederlanden. Der niederländische Premier Mark Rutte hält die Chancen für einen Kandidatenstatus für gering. Annette Birschel in Den Haag, geht der Prozess, die Kandidatenfrage zu klären, Mark Rutte einfach zu schnell?
Ja, das geht ihm sicherlich zu schnell. Er sagt, ich bin absolut gegen einen Shortcut, also gegen eine Abkürzung. Und er sagt auch immer wieder, dass die Ukraine die Voraussetzungen für einen Beitritt schon vor der Invasion, also im Februar, nicht erfüllt hat. Und dann weist er immer wieder auf die Korruption, er weist auf Menschenrechte und Pressefreiheit.
Kein EU-Staat geht ja davon aus, dass die Ukraine in den nächsten Jahren EU-Mitglied wird. Rutte will das Land aber offenbar gar nicht erst in den Club der Beitrittskandidaten holen. Hat das nur mit der Ukraine zu tun oder ist die Regierung da generell, sagen wir mal, erweiterungsskeptisch?
Ja, also Rutte ist sicherlich skeptisch. Er weist eigentlich eine Erweiterung der EU ab. Er sagt, wir haben jetzt schon intern so viele Probleme mit den 27 Mitgliedstaaten. Zum Beispiel, das nennt er dann auch immer wieder, die Haltung von Viktor Orban gegen das Ölembargo. Und er sagt, wenn wir das jetzt noch erweitern um andere Länder, dann wird es noch schwieriger, überhaupt eine handlungsfähige EU zu haben. Auf der anderen Seite, und das ist ganz interessant, muss Rutte auch innenpolitisch einen unglaublichen Spagat leisten. Er hat nämlich jetzt eine Koalition, die sehr viel europafreundlicher ist als zuvor. Da ist zum Beispiel die linksliberalen D66, die haben bei den letzten Wahlen unglaublich zugelegt und die haben auf diese Koalition einen sehr proeuropäischen Stempel gedrückt. Und zuletzt war es sogar so, dass sein eher auch abwartender christdemokratischer Partner sich sehr positiv geäußert hat in einer Rede vom Außenminister Wopke Hoekstra. Und auf diesen neuen Kurs seiner Koalition, damit muss Rutte Rechnung natürlich halten, wenn er nach Brüssel fährt. Auf der anderen Seite hängen ihm im Nacken die Rechtspopulisten. Und die sind sehr stark in den Niederlanden, allen voran Geert Wilders. Und die werden gnadenlos jedes kleine Zugeständnis, das Rutte machen würde an Europa, an eine Erweiterung oder überhaupt noch mehr Befugnisse für Brüssel, das würden die Rechtspopulisten gnadenlos ausnutzen.
Wie sieht's aus mit der Stimmung in der niederländischen Gesellschaft, was Erweiterung angeht?
Ja, die Solidarität mit der Ukraine ist sehr hoch und man ist absolut für politische Unterstützung, für militärische Unterstützung. Aber wenn es darum geht, die Ukraine nun wirklich die Tür sehr weit zu öffnen und zu sagen, ja, ihr dürft jetzt schon Kandidat Mitglied werden, da sind doch sehr viel, ich würde sagen, die Mehrheit der Niederländer ist da skeptisch und sagt, wir müssen auf die Bremse treten, denn die Probleme in dem Land waren vor dem Krieg schon zu groß. Und ich glaube, es ist auch noch so, das ist nicht richtig untersucht worden, aber wenn man so an andere Untersuchungen sieht in den Niederlanden, dann merkt man auch, dass da eine gewisse Sorge ist, dass man ein zu deutliches Signal abgibt und sagt, wir werden diese Ukrainer jetzt zu uns in die Familie holen.
Emmanuel Macron hat letzte Woche eine Alternative zum Kandidatenstatus ins Spiel gebracht. Er will eine europäische politische Gemeinschaft gründen. Die soll sich wie so ein Ring um die EU legen. Will auch Rutte die Ukraine mit so einer Mitgliedschaft light abspeisen?
Ja, Rutte hat sich darüber sehr positiv geäußert und hat gesagt, das ist doch eine Idee, denn er sagt, wir müssen Ländern wie der Ukraine eine Perspektive bieten und das wäre so eine Perspektive, um ihnen deutlich machen, ihr gehört dazu, ihr gehört zur Familie, ohne sie alle möglichen Rechte zu geben. Also er hat sich sehr positiv geäußert.
Beide Länder sind ja auch gegen oder eher gegen den EU-Beitritt der Westbalkanländer. Die sind ja zum Teil schon Kandidaten. Geht es bei dieser politischen Gemeinschaft auch darum, Länder auf Distanz zu halten, die eben schon längst Kandidaten sind?
Ja, das ist ganz interessant. Rutte hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das ist natürlich die Gefahr von diesem Vorschlag von Macron, dass es so eine Art Kühlschrank wird, wo der Beitritt dieser Länder auf Eis gelegt wird. Und er sagt, und das darf eben nicht sein. Es muss auch eine langfristige Perspektive sein, dass diese Länder tatsächlich irgendwann einmal beitreten können. Aber man muss auch realistisch sein, wenn man sich Rüttes Politik anguckt, der doch auch eher ein Falke ist, wenn es um eine Erweiterung der EU geht. Und er sagt also politisch oder demokratisch schwache Länder, wirtschaftlich schwache Länder, die will er doch, deren Beitritt, das will er eigentlich abbremsen.
Sagt Annette Birsche, mit ihr sprach ich über einen möglichen Kandidatenstatus der Ukraine. Sie ist dpa-Korrespondentin in Den Haag. Und das war's von Europa heute mit Manfred Götzke. Kommen Sie gut durch die neue Woche.